Ja, wir sind im Korinther im 15. Kapitel. Weiß jemand noch vom letzten Sonntag, wie das Thema bei Tobi hieß? Heiko ist entschuldigt. Das eine Evangelium. Und dort hat Tobi sehr gut gezeigt, was Paulus ansprach und dass er dort über das Evangelium einen Umriss gemacht hat, so Hauptpunkte genannt hat, die sehr viele Unterpunkte beinhalten. Und er hat gezeigt, was für Unterschiede es sein können in dem, was ich verkündige und was ich annehme, also die Kommunikation zwischen A und B. Und indem er das gemacht hat, fängt er ein Thema an, was in der Gemeinde aufgekommen ist, und zwar die Auferstehung. Wenn meine Erzählung stimmt, wenn ich nichts anderes übersehen habe, dann in diesem Kapitel kommt 22 Mal vor das Wort auferstanden, auferweckt. Also ist wohl ein Thema, was angesprochen werden sollte, und ich fand das so interessant, dass Paulus so geduldig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das fällt mir gewaltig. Manchmal fange ich an zu seufzen schon bei kleineren Sachen. Und das, was Paulus mittlerweile erlebt, ist schon wirklich enorm. Wir werden jetzt das ganze Abschnitt nicht lesen. Heute ist der Abschnitt vom Vers 12 bis Ende des Kapitels, Vers 58. Und wir werden einfach das Thema, was wir jetzt ansprechen, einfach die Verse dann oder Abschnitte werden wir dann vornehmen. In diesem Abschnitt Paulus spricht drei Punkte an, in diesen drei Abschnitte. Und das Thema für heute habe ich genannt von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zum Angesicht. Und ich denke, wir werden zum Schluss so das wichtigste Punkt ansprechen, denke ich. Und im ersten Abschnitt, Paulus beginnt mit logischen Argumenten. Im zweiten Punkt beginnt er mit Unterschiedsargumenten. Und im dritten Abschnitt, im letzten Abschnitt, erzählt Paulus ein Geheimnis. Zum ersten Punkt, logische Argumente. Paulus beginnt diesen Abschnitt folgendermaßen. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Sehr interessant, dass die Aussage schon allein etliche unter euch. Nicht jemand irgendwo, sondern etliche unter euch. Und da fällt schon auf, dass schon am Anfang die Gemeinde ist entstanden und schon am Anfang entsteht da eine Irrlehre. Eine gewaltige Irrlehre. Wo kommt das her? Meine Vermutung, es kommt von den Juden, Sadduzäern. In der Bibel ist es eine einzige Abspaltung, der an die Auferstehung nicht glaubte. Aber das ist nun reine meine Vermutung, ich will das niemandem auferlegen. Jedoch dieser Gedanke kam irgendwie in diese Gemeinde. Und das ist einfach wirklich anschauenswert, wie Paulus damit umgeht. Denn das ist ja nicht der einzige Fall. Wenn wir an Galater denken, was war im Galater? Was war in dieser Gemeinde? Sie wollten beschneiden, sie wollten sich an Gesetz halten. Sie meinten, wir müssen Gesetz halten. Paulus sagt, wer das tut, ist aus der Gnade gefallen. Was war in Thessalonicher? Was ist da passiert?
Sie dachten, der Tag des Herrn wäre schon.
Sie dachten, die Auferstehung ist schon geschehen. Wodurch ist das passiert? Wisst ihr das noch? Angeblich von Paulus stammte Brief. Und Paulus in damaliger Welt ohne Internet und Smartphone und ohne ein schnelles Auto musste mit all diesen Gemeinden sich da in diesen Irrlehren auseinandersetzen. Es ist schon enorm, muss ich ganz ehrlich sagen. Paulus geht kaum noch weg. Und da die Gemeinde in Galatien wendet sich schon vom Evangelium ab zu einem anderen, zu einem falschen. Und Paulus wundert sich. Ja, Paulus kommt sogar an so einen Zustand, wo er zu dieser Gemeinde sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit euch tun soll. Und das ist schon wirklich wichtig für uns zu begreifen, dass der Teufel schon da am Werk war, um das Wort Gottes zu verdrehen. Und das ist wichtig für uns, dass eine Irrlehre ist nicht die Sache von der letzten Zeit, sondern schon zu Beginn spricht man da irgendwelchen Sachen. Der nächste Punkt, was hier steht, wohl etliche, die das gesagt haben und die Gemeinde, die dagegen nichts unternommen hat, sind der Aussage oder ihrer Konsequenzen nicht bewusst gewesen sind. Denn das ist wichtig für uns, immer wieder zu prüfen, welche Folgen hat die oder die andere Aussage. Wenn ich etwas aus der Schrift lehre und eine Aussage tue, eine Aussage kann Konsequenzen haben, und zwar gewaltige. Und das ist für uns auch wichtig, sich selbst einmal zu fragen, wie gehe ich eigentlich mit dem Wort Gottes um? Bin ich da willkürlich? Ich mache irgendwas, spreche ich irgendwelchen Sachen nach? Oder bin ich einer wie Georgi brachte letzten Sonntag kurze Botschaft über die Edlen. Wisst ihr das noch? Die Jünger aus?
Berea.
Genau. Ich hatte Angst, das falsch auszusprechen. Berea. Ja. Sie haben nicht einfach angenommen, sondern sie haben auch geprüft. Ja. Sie lassen das in den Schriften und sie prüften, stimmt es, das, was sie da erzählt haben. Und für uns ist es genauso wichtig, wenn irgendeine Aussage kommt, es zu prüfen. Denn eine Aussage hat Konsequenzen und hier Paulus möchte gerade diese Konsequenzen aufzeigen und er zeigt sie. Und er sagt, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Erstmal hat eine Folge, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Was hat das für eine Folge? Er sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Das, was wir tun, ist eine verschwundene Zeit. Und das, was ihr glaubt, ist nichts wert. Weiter sagt er, wenn wir das tun, wenn wir jedoch verkündigen, Paulus sagt, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wir wirklich Tote nicht auferweckt werden. Das bedeutet, ich bin ein falscher Zeuge, wenn ich Gott etwas zuschreibe, was er nicht getan hat. Wenn ich irgendetwas sage, was Gott nicht getan hat, bin ich falscher Zeuge. Und was für ein Ausmaß, was für eine Folge hat es, wenn ich etwas Falsches hinzutue zu dem Wort Gottes? Was eigentlich nicht stimmt. Wir merken, die Folge ist gewaltig. Und er sagt, denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das bedeutet, wir kommen zu dem Anfang, dass wir überhaupt nicht erlöst sind und wir sind immer noch unter dem Zorn Gottes. Und er sagt, dann sind auch die, die in Christus entschlafenen, sind verloren. Und wenn man diese Folgen beachtet, dann sagt Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wir haben gar keine Zukunft. Eine Aussage, es gibt keine Auferstehung und welche Folgen alles das mit sich bringt. Sehr interessant, dass das Thema Auferstehung ein sehr großes Problem bei den Menschen. Wir haben mal mit unserer Teestube eine Umfrage gestartet und ich wollte 4 Fragen Menschen stellen. Und zwar, glauben Sie an Gott? Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus, dass er hier auf der Erde war? Glauben Sie, dass Sie Sünder sind? Und glauben Sie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und es gab viele, die 3 Punkte angekreuzt haben, haben gesagt, ja, ich glaube, dass Gott gibt, ich glaube an Jesus und dass ich Sünder bin, aber ich glaube nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es waren sehr viele, die nicht glauben an das Leben nach dem Tod. Und das ist nicht nur heute. Wo gab es noch Probleme, wo es über die Auferstehung ging? Fällt jemandem auf? Paulus in Areopag. Wisst ihr das noch? Paulus spricht eine sehr kurze Botschaft. Und er sagt eigentlich Gott, denn ihr ehrt, ohne zu wissen, was das für ein Gott ist. Dazu gibt es eine Legende, dass da eine Krankheit ausgebrochen ist. Und sie haben da allen möglichen Göttern Opfer dargebracht, der Reihe nach, damit diese Krankheit aufhört. Und es hörte nicht auf. Und irgendwann sagen sie, ja, vielleicht gibt es einen Gott, den wir nicht kennen. Und dann haben sie eine Statue gebaut und geschrieben, Gott, der unbekannte Gott. Und dem dargebracht, und dann hat die Krankheit aufgehört. Und Paulus greift das auf und sagt, denn Gott, den ihr nicht kennt und doch ehrt, darüber spreche ich, denn er hat einen Tag bestimmt zum Gericht. Und er sagt, und er hat dazu einen Mann bestellt und erwiesen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dort heißt es, sobald sie hörten über die Auferstehung, viele haben angefangen auseinanderzugehen. Und die Gruppe, die dann zu Paulus kam und sagte, wir wollen dich morgen weiterhören, da hat Paulus angefangen mit denen unterhalten. Auferstehung ist ein Thema, was Menschen Probleme macht und jedoch sehr interessant, dass die Menschen nicht mal ahnen, warum sie damit ein Problem haben. Warum haben die Menschen kein Problem zu glauben an Adolf Hitler, an Stalin und sonst noch was, wie alle Geschichtsfiguren heißen? Jedoch haben ein Problem zu glauben an Jesus Christus. Der von ungläubigen Menschen jedoch absolut anerkannt wird als eine wahre geschichtliche Person. In jedem Universität, der sich damit beschäftigt hat, wird bezeugt, dass tatsächlich die Geschichte beweist uns, dass so eine Person Jesus tatsächlich auf diese Erde gab vor 2000 Jahren. Doch viele Menschen haben ein Problem. Und dazu kommen wir später. Nach diesen Argumenten bringt Paulus einen Einschub. Es sind insgesamt in diesem Abschnitt 6 Argumenten. Und nach diesen 4 Argumenten, den ersten, er sagt ein logisches Argument, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist Verkündigung vergeblich. Das zweite, wir werden als falsche Zeugen erfunden, wir schreiben Gott etwas zu, was er nicht getan hat. Das dritte, er sagt, eure Sünden sind dann auch nicht vergeben, sind nicht erlöst. Und der vierte, er sagt, wir haben dann gar keine mehr Zukunft. Wenn wir nur in diesem Leben denken, hier brauchen wir Jesus. Wahnsinn. Und dann sagt er, nun aber in Christus ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlaffenen geworden, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus bringt diese Analogie so ähnlich wie in Römer 5, wo er vergleicht durch einen. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling ist Jesus, war wirklich der Erste, der aus den Toten auferweckt worden?
Beständig, ne?
Genau. War eigentlich nicht Lazarus, der vor ihm schon von den Toten lebendig geworden ist?
Auch Elisa hat
Und noch sogar im Alten Testament. Wie kommt es, dass Jesus tatsächlich, wie Tobias gesagt hat, die anderen sind ja wieder gestorben. Jesus aber derjenige, der auferstand für die Ewigkeit als Erstling. Jeder nach seiner Ordnung. Zuerst Jesus als Erstling, danach die, welche in Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Auferstehung. Danach das Ende. Und hier beginnt Abschnitt, wo man er liest und irgendwann kommt durcheinander, wer ist jetzt dran? Jesus oder der Vater? Lass uns kurz lesen. Er sagt, bei seiner Wiederkunft danach das Ende. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Denn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wer ist wer? Durch ein paar Hilfsstellen aus Hebräerbrief oder Psalm werden wir feststellen, dass es handelt sich hier, wenn es darum geht, er herrschen muss, Jesus, bis seine Feinde unter seine Füßen gelegt sind, der Vater. Der Vater macht das, der seine Feinde unter seine Füße legt. Und in dieser Zeit herrscht Jesus. Denn er muss herrschen, bis er, der Vater, alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er, Vater, seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm, Jesus, alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige, Vater, ausgenommen ist, der ihm, Jesus, alles unterworfen hat. Wenn ihm, dem Vater, aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem Vater unterwerfen, der ihm, also Jesus, alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Und das ist eine sehr interessante Stelle, die auch Hierarchie nicht nur, was heißt nicht nur, die eine Hierarchie in eine himmlische Welt aufzeigt. Und wir sehen das tatsächlich auch beispielsweise, wir lesen, wie Jesus sagt in Johannes, ich bin gekommen im Namen meines Vaters. Und er sagt, wenn ich aber zu ihm gehe, so wird er den Heiligen Geist senden in meinem Namen. Sie kommen im Namen des anderen als Vertreter sozusagen. Auch da sehen wir, obwohl sie gleich sind, wir sehen diesen eins. Wir sehen aber da diese Demut, die sie nicht auf das eigene beziehen, warum du, warum nicht ich, wo wir auch anschauen können und lernen, sich auch demütigen. Auch wir sind alle gleich. Doch so oft wollen wir auf unseren Recht bestehen. Doch so oft meinen wir, warum soll ich den ersten Schritt machen? Warum soll ich zuerst ansprechen? Und so weiter und so fort. Wir sehen hier eine absolute Harmonie. Und das Ziel, er sagt damit, in all dem, was geschieht, Gott gepriesen wird. Der, der letztendlich auf dem Thron sitzt. Und dann beginnt er weiter mit dem fünften Argument und er sagt, was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Eine Stelle, die viel Fragen aufwirft, oder? Wer hat sich schon mal für die Toten taufen lassen? Einmal die Hand hoch. Hat jemand eine Idee, was ein Vers bedeuten könnte? Ich frage nicht, um zu prüfen. Ich frage, weil ich selbst keine Ahnung habe. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe sehr viele Auslegungen gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit keiner einzigen bin ich zufrieden. Ich bringe euch ein Beispiel. Es gibt eine Auslegung, wo es heißt, sich für die Toten taufen lassen. Wenn man auf den Wortlaut drauf achtet, dann versteht man, dass hier gemeint ist genau dasselbe, was Jesus meinte, als er Jüngern fragte, könnt ihr mit derselben Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie sagen ja. Er sagt, das werdet ihr, ja, nur nicht jetzt. Märtyrer im Tod. Also quasi mit anderen Worten, Paulus fragt, warum gehen sie überhaupt dann ins Märtyrer im Tod, wenn keine Auferstehung gibt? Fällt mir persönlich sehr schwer, dieses Argument anzunehmen, denn dort heißt, sie taufen sich nicht in den Tod, sondern das steht im Plural, und zwar für die Toten. Ich sage es mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Vers verstehen soll. Ja? Ja, damals gab es keine Mennoniten. Wir müssen eine Sache hier begreifen. Paulus gebraucht das als Argument für die Auferstehung. Also wie gesagt, also ich habe auch sehr viel gehört. Na, also vor 2000 Jahren, Paulus spricht über die Leute, die sich für die Toten taufen lassen. Oder spricht über die Leute, die wirklich ins Märtyrium gehen. Georgi, ja.
Ich weiß, ich glaube, Edda, du meinst wahrscheinlich die Massoniten, aber die waren im 2. Jahrhundert da. Wir haben also, ich weiß nicht, ob du warst und nicht, und das und das. Sie war natürlich vom Maßstab oder vom Jupiter. Sie hießen halt so. Die haben sich auf die Toten taufen lassen. Die sind halt zu den Leichen hin und haben ihnen ins Ohr geflüstert, soll ich mich taufen lassen. Und wenn die Leiche sich irgendwie geregt hat, haben sie sich taufen lassen. Also ja, es gab natürlich sowas, nur die waren halt ein bisschen später. Es gibt eine Erklärung, ich weiß nicht, ob ich die 100% vertreten würde, wegen diesem griechischen Wort von Hyper, was für bezogen ist.
Mhm.
Es gibt halt von den frühchristlichen Zeugnissen die Erklärung, dass man das nicht übersetzen sollte mit für die Toten taufen lassen, sondern auf die Toten. Und zwar dieses mit taufen, weil als die Leute damals getauft wurden, man hatte das apostolische Glaubensbekenntnis, sag ich mal, gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, Jesus Christus, und dann auch, ich glaube an die Auferstehung der Toten.
Mhm.
Ja? Und deswegen quasi dieser Bezug, warum lässt man sich denn für Tote, also auch die Toten taufen, aufgrund dieses Bekenntnisses, wenn sie doch gar nicht auferstehen. Das ist aber eine Sache, finde ich jetzt schön, ich würde jetzt aber dafür nicht sterben.
Ja, genau. In Bezug auch auf den Römer 6, wo wir für Christus sterben und so. Aber wie gesagt, man versucht die Stelle wirklich mit allen möglichen Methoden und grammatischen Sachen auszulegen. Ich persönlich finde es schwierig und ich habe gesagt, ich lasse das, bis der Herr mir das einfach offenbart, wenn es sein muss. Und wenn nicht, dann warte ich, bis Jesus kommt, dann werde ich keine Fragen mehr haben. Deshalb habe ich auch euch nichts Neues mitgebracht. Ja, dürft euch weiter quälen. Weiter sagt Paulus, so wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und das ist der sechste Argument, wo Paulus sagt, erklärt mir bitte, wenn die Toten nicht auferstehen, warum bringe ich mein Leben ins Gefahr überhaupt? Und nach all dem, als er das gesagt hat, gibt er einen guten Rat. Und er sagt, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und das durfte ich auch schon einige Male beobachten, wie einige Christen, die selbst noch nie so viel Erkenntnis haben, sich unterhalten immer mit den Christen, die ihre Sinne sind oder die ihnen immer zusprechen, die, wo sie sagen, oh, du bist genau wie ich oder vom Alters her. Und sie gehen nicht zu geistlichen, reifen Christen und da die Fragen stellen. In Sprüche heißt das, wenn der Jugendliche sich mit den Jugendlichen berät, so sind sie beide dumm. Weil die Jugend hat nicht so viel Ahnung wie ein Erwachsener. Wo haben wir diesen Beispiel, wo ein Jugendlicher sich mit einem Jugendlichen beraten hat und dann gab es eine Katastrophe. Bitte? Wer? Ja, Edda, super. Du kennst sehr gut die Bibel. Er hat sich unterhalten mit älteren Leuten, die graues Haar hatten, die ihr Leben hinter sich hatten. Und sie haben ihm einen Rat gegeben. Sie haben gesagt, wenn du so tust, es wird gut sein. Und dann geht er zu seinen Freunden, Gleichaltrigen, und fragt sie. Die sagen, nee, nee, wenn du das machst, dann hat das andere Folgen. Musst du richtig härter durchgehen, damit sie wissen, wer du bist. Und das Reich spaltet sich. Als mein Vater und meine Mutter mir immer erzählten vom Leben und sonst noch was, dass ich bereuen werde, ja, ja, ihr mit euren Holzspielzeugen habt keine Ahnung, wie die Welt heute sich dreht. Ich dachte, ich begreife das Leben. Und jetzt im Nachhinein, sie haben recht. Ich bereue, dass ich auf sie nicht gehört habe. Und ich sage das meinen Kindern. Und ich denke, meine Kinder werden genauso denken wie ich. Sie werden denken, ich habe keine Ahnung von diesem Leben. Und leider so sind die Kinder. Sie denken, die Eltern haben keine Ahnung. Sie denken, sie wissen etwas. Weiß, mit wem du Umgang hast. Das ist sehr wichtig. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du Freunde hast, die andauernd lesen, beten, über den Herrn unterhalten, versuchen geistlich zu wachsen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, du wirst bald das Gleiche tun. Wenn du Umgang hast mit den Geschwistern, die am besten Sonntagnachmittags einen Mittagsschlaf machen, essen und Filme schauen, sitzen im Smartphone, unterhalten sich über das Wetter, Reifen, Töpfe, du wirst das selber tun. Weiter sagt Paulus, weiteren Rat, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Warum? Die Folge darauf folgt, Paulus sagt, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Wie funktioniert so etwas? Was passiert, wenn ich sündige? Was passiert mit dem Heiligen Geist, wenn ich sündige? Er hat keinen Raum in mir. Er flieht, weil er heilig ist. Er kann sich nicht befinden in einem Raum mit der Sünde. Wenn ich aber den Heiligen Geist nicht habe, was passiert in mir? Wer belehrt mich und gibt mir Erkenntnis? Der Heilige Geist. Wer ist der Mittler zwischen mir und dem Vater im Himmel? Der Heilige Geist. Ich kann ohne ihn nicht mal beten. Paulus sagt, ihr wisst nicht mal, wie man beten soll. Eure Gebete richtet der Heilige Geist aus. Und wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich auch keine Erkenntnis. Ich habe keine Erkenntnis, ich gehe in die Irre. Wo führt das weiterhin? Die Folgen sind brutal. Deshalb ist es wichtig zu prüfen, welcher Umgang habe ich mit wem. Im weiteren Punkt, Paulus spricht die Unterschiedsargumente. Und er sagt, schon wendet er nicht an, dass jemand das tatsächlich sagt, sondern er sagt, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Und das erinnert mich so ungefähr an die Gespräche über die Taufe beispielsweise, wo es hieß, aber nicht nur, es gibt viele Bereiche in der Bibel, wo man sagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht verstehen. Es gab ungefähr so ein Gespräch bei mir mit einem jungen Mann, der sagte, ich kann es nicht verstehen, wie soll ein toter Mensch auch verstehen? Ich sage, pass auf, glaubst du überhaupt erstmal an Gott? Ja, und ich sage, glaubst du, dass er einen Menschen geschaffen hat? Ja. Ich sage, also du hast kein Problem, dass Gott Menschen geschaffen hat? Nee, hab ich nicht. Ich sage, die Bibel sagt, dass er die Menschen aus der Erde gemacht hat. Glaubst du das? Ja. Ich sage, interessant, dass du das begreifen plötzlich kannst, wie man aus Erde so ein Leben schaffen kann wie ein Mensch. Und das ist für dich absolut begreiflich. Aber dass derselbe Gott, der so etwas getan hat, Menschen aus den Toten auferwecken kann, das kannst du nicht. Da musst du ja erstmal nachdenken. Es gibt die Sachen, die für uns schwer nachvollziehbar sind. Und der Punkt ist hier sehr wichtig. Erstens, keiner hat gesagt, dass du alles nachvollziehen wirst. Es gibt die Sachen, die einfach mal verborgen sind und die für Gott sind. So sagt die Schrift. Was offenbar ist, ist für den Menschen. Was verschlossen ist, ist für Gott. Zweitens, das, was du nicht nachvollziehen kannst, heißt nicht, dass das nicht sein kann. Im Gespräch über die Taufe hieß es, man versucht, diesen Fehler zu machen, was viele tun, aus der Praxis in die Theorie hinein, und nicht aus der Theorie in die Praxis hinein. Wenn ich sagte, die Taufe sei heilsnotwendig, dann hieß es, naja, was macht denn ein Mensch, der sich gerade im Krankenbett sich bekehrt hat und dann stirbt und konnte sich nicht taufen? Was ist damit? Also, Taufe kann nicht heilsnotwendig sein. Ich sage, okay. Was passiert mit einem Menschen, der die gleiche Situation, gleiches Szenario, ist gestorben, er hatte aber keine Werke, keine Nachfolge. Also Werke und Nachfolge sind nicht als notwendig. Dann plötzlich heißt es, doch. Und das ist das Problem. Wir bilden uns erstmal eine Sackgasse und versuchen zu verstehen, was dann, und das geht dich nicht an. Was dann? Das ist nicht unsere Sache, was dann? Das ist eine Gottessache, was dann? Unsere Sache, das verkündigen, was Gott uns anvertraut hat, und das tun, was wir können. Wenn etwas aber darüber hinaus, was wir nicht wissen, gehört in die Gotteshand. Also das, was man nicht nachvollziehen kann, nicht verstehen kann, das heißt noch lange nicht, dass das nicht wahr ist und nicht sein kann. Es heißt nur, dass du noch nicht begreifst. Und auch da, Paulus sagt, könnten sich wohl jemand die Frage stellen, mit was für ein Leib? Genau dasselbe auch sagten Sadduzäer. Die Frau hatte 7 Männern. Ja, von welchem Mann wird sie denn in der Auferstehung? Und da sagt auch Jesus, ihr versteht nicht die Schriften, ihr habt keine Ahnung von der Kraft Gottes. Ihr wisst nicht mal, was da sein wird in der Auferstehung. Er sagt, da werden nicht dieselben Menschen sein, die hier auf der Erde. Da werden sie sein wie die Engel. Da wird man nicht heiraten und geheiratet werden. Aber die Sadduzäer haben versucht, das mit ihrem natürlichen Verstand nachzuvollziehen. Und sie konnten das gar nicht. Und sie sagen, das passt ja gar nicht. Wenn die Auferstehung gibt und sie hatte 7 Männer, das geht ja gar nicht. Das passt ja nicht. Du Gedankloser, was du siehst, wirst du nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Sehr interessanter Wortspiel, was Paulus hier bringt mit dem Samen und was sich total widerspiegelt in unserem christlichen Leben. Wenn du nicht stirbst, wirst du nicht leben. Kennt ihr ungefähr diese Parallel, was auch Jesus sagte, so Ähnliches? Jesus sagte, wer sein Leben retten will, er wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meines Namens willen, er wird es gewinnen. Wenn du nicht stirbst, du wirst nicht leben. Man muss sterben. Und das ist sehr interessant, was Paulus da sagte, ganz am Anfang des Kapitels, wo er sagte, ich habe euch überliefert, was ich selbst empfangen habe. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, was bedeutet eigentlich dieses Wort empfangen? Wie ist es dort gemeint? Das Wort empfangen, was Paulus dort sagt, ist diametral. Das ist nicht etwas, wo ich sage, Tobias, du empfängst jetzt eine Bibel von mir. Er hat zwar eine und bekommt noch eine hinzu. Er hat die Bibel empfangen. So ist das aber nicht mit Jesus Christus. Du kannst nicht ein Leben haben, was du da hast, und Jesus einfach dazu, als ob dir etwas noch fehlt, sondern du kannst das Evangelium empfangen im kompletten Austausch zu deinem Leben gegenüber. Du musst dein Leben komplett abgeben, loswerden. Du kannst nicht dein Leben weiter so leben, wie du bisher gelebt hast, sondern nur im kompletten Austausch Gott gegenüber. Du musst sterben, damit du lebst. Und nichts anderes sagt auch Paulus in Römer 6, wo er sagt, wenn ihr in der Taufe für Christus gestorben seid und mit ihm auferstanden seid, so wie ihr früher eure Glieder zur Sünde als Werkzeuge gegeben habt, so stellt jetzt als wiedergeborene Menschen, als neue Menschen, eure Glieder dem Gott zur Verfügung, zu seiner Ehre. Was nicht stirbt, wird nicht leben. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloß Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Und wieder, Gott hier wird es gezeigt, er wirkt. In einem anderen Abschnitt, er sagte, damit Gott in allem sei, hier zeigt er, selbst in diesem Leib, Gott gibt es jedem, wie er will. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art. Sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fischer, anders das der Vögel. Paulus sagt, selbst hier auf der Erde gibt es Unterschiede. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist das Glanz der Himmelskörper, anders ist der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn einen Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesehen in Verweslichkeit, in diesem Leib, der zerfällt, der einfach weg sein wird und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Ein Fleisch, was die Sünde noch in sich hat, diese Antriebe, alles wird weg sein und in eine Herrlichkeit wird er aufkommen. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Da sehen wir wieder diese Analogie, die Paulus gebraucht immer wieder. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wird das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Das aber, sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Anhand einfach irdischen Beispiele zeigt Paulus die Unterschiede und erklärt, das, was ein Mensch nicht nachvollziehen kann, in welchem Leib wir auferstehen werden, weil es halt sich unterscheidet. Versucht nicht, die Erde in den Himmel reinzustopfen. Himmelswelt ist eine andere Welt. Und dort ist alles anders. Und das ist so schön. Das, was auf uns erwartet, was wir nicht mal begreifen können. Könnt ihr euch jetzt so ein bisschen vorstellen, mit welchem Leib werden wir auferstehen oder verwandelt werden? Kann man gar nicht. Wir können uns so sehr anstrengen, das können wir uns nicht mal vorstellen. Wie? Und Paulus geht mit diesen Gedanken zu einem Geheimnis. Und er sagt, ja, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und das ist auch sehr interessant, denn Paulus wusste tatsächlich Geheimnisse. Geheimnisse, die im Wort Gottes nicht stehen. Paulus bekam ein persönliches Gespräch mit dem Herrn. Das lesen wir beispielsweise in Epheser. Wenn wir mal aufschlagen, Epheser Kapitel 3, da sagt Paulus folgendermaßen: Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen der Menschenkinder nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also Paulus hatte Geheimnisse und dieses Geheimnis erzählt er. Und er sagt, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das wusste keiner. Und Paulus spricht hier einen Punkt, dass eines Tages wird Jesus wiederkommen und zu dieser Moment, es werden noch einige da sein, die leben. Sie werden nicht sterben. Sie werden lebendig verwandelt. Die Toten aber werden auferstehen und verwandelt werden. Und er sagt, wann wird es geschehen? Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Wo gibt es in der Bibel Posaunen? Haben wir in Offenbarung durchgenommen. Ja? Da gibt es Posaunen und Paulus sagt, zu der Zeit, wo die letzte Posaune erschallen wird, Er sagt, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverwesslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwessliche muss Unverwesslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwessliche Unverwesslichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Ein Moment, worauf alle Christen auf diese Erde warten. Ein Ende allem, wo es heißt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, wo Paulus erklärt, das Verhältnis des Gesetzes im Römer 7 beispielsweise, wo er sagt, ich lebte eines Tages, als ich das Gesetz nicht kannte, ich lebte, alles war in Ordnung. Er sagt, nur als Gesetz aufkam, der mir sagte, du sollst nicht begehren, da lebte die Sünde in mir auf und ich starb. Er sagt, denn erst wo es heißt, das sollst du nicht, fange ich an, das gerade zu begehren. Und da, wo es Gesetz gibt, da gibt es auch Verbrechen. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es kein Verbrechen. Und deshalb, er sagt, Stachel, das ist eben die Sünde. Das, was wir eben tun. Und das, was unsere Sünde lockt oder uns veranlasst, das zu tun, sind eben die Gesetze. Und sehr interessant, der nächste Vers, wo es auch wieder heißt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind die Sieger. Kann man das sagen? Was für ein Privileg, oder? Ich denke beispielsweise an Weltmeisterschaft, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Wisst ihr das noch? Und dann hieß es, Deutschland ist Weltmeister. Und wir alle feierten und alle zählten sich zu den Weltmeistern. Interessant, aber da spielten bloß nur 21 Mann. Doch nicht im ganzen Deutschland. Er wird aber als Ganzer da angesehen als Weltmeister. Und hier ist es so ungefähr, wer hat den Sieg eigentlich vollbracht? Jesus Christus. Nicht wir haben den Sieg gewonnen. Nicht wir haben es irgendwie verdient oder getan oder beigetragen dafür etwas. Sondern Gott allein aus seiner Gnade und Barmherzigkeit zu uns gibt uns diesen Sieg. Und aufgrund dessen sagt er, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Stellt sich die Frage, warum? Weil im Vers 51 heißt es, wir werden alle verwandelt werden. Zu diesem Gedanken möchte ich aus Apostelgeschichte lesen, aus Apostelgeschichte 24, dort wo Paulus bei Felix steht. Und Paulus spricht eine sehr wichtige Sache. Paulus sagt im Vers, ab Vers 14 werde ich lesen, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, er spricht ja mit dem Felix und versucht ihm zu erklären, warum eigentlich er festgenommen wurde, was haben die Juden gegen Paulus, und Paulus erklärt und er sagt, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und Menschen. Paulus sagt, weil ich weiß, ich habe diese Hoffnung, wir werden eines Tages von Angesicht zu Angesicht mit dem Gott stehen, sei es ein Gerechter oder Ungerechter, sagt er, und das ist der Punkt, auf welche Seite wirst du von Angesicht zu Angesicht antreten? Und weil Paulus weiß, du wirst es nicht entgehen, du wirst es nicht entfliehen können, du wirst es nicht ausweichen und vermeiden können, du wirst auferweckt werden, du wirst vor ihm antreten werden, du wirst eine Rechenschaft ablegen werden. Und Paulus sagt, daher übe ich mich allezeit ein gutes Gewissen haben vor Gott und vor den Menschen. Paulus strebt sich so an, strengt sich so an, dass er vor Gott steht ohne Sünden und auch bei den Menschen. Und auch hier nicht anders, Paulus sagt, darum, meine geliebten Brüder, seid fest. Gedenken wir an diese falschen Aussagen, die da kommen und die Gemeinde erschüttern, unerschütterlich. Und bleibt nicht einfach stehen. Bleibt nicht einfach sitzen auf euren Stühlen oder bleibt nicht einfach zu Hause. Bleibt nicht in eurem Stand, sondern nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Da denke ich gerade an den 2. Petrusbrief, der aufzählt all diese Punkte. Wo er sagt, eben deshalb, setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung standhaftes Ausharren, im standhaftes Ausharren Gottesfurcht, in der Gottesfurcht Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Aussage zunehmen finden wir fast überall in der Schrift, in den Briefen. Es ist nicht einfach Ziel, einmal gerettet werden und dann nur noch sitzen. Kennt ihr noch Gleichnis von Jesus über Talente? Einer hat Talent bekommen und er ist damit geblieben. Er hat es begraben. Er hatte dieses Talent. Die anderen haben sie aber eingesetzt und vermehrt. Und zu einem sagte Gott, treuer Knecht, komm in das Reich Gottes. Zum anderen sagte, böser Knecht, nimmt sein Talent weg und wirft ihn ins Finsternis. Liebe Geschwister, wir werden von Angesicht zu Angesicht stehen mit dem Herrn. Und welche Früchte bringen wir ihm mit? Wie sieht heute dein Leben aus? Bist du vielleicht auch irgendwo in der Irre durch irgendwelchen komischen Aussagen, die dich getroffen haben? Oder versuchst du auch irgendwas von der Bibel wegzutun, was du nicht nachvollziehen kannst? Oder hast du gar vergessen, dass du eines Tages vor dem Herrn stehen wirst und dein Leben vergeudest? Ihr Lieben, was für eine gewaltige Perspektive wird er sein? Der Tod wird verschlungen werden. Wir werden alle verwandelt werden in einem Augenblick. Und so werden wir immer bei dem Herrn sein. Lass uns zu dieser Perspektive hinstreben und nicht fruchtlos bleiben. Amen.